herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Endlich Frieden, Fragezeichen, Kolumbien zwischen Kriegsinteressen und Friedensprozess ist der Titel der heutigen Veranstaltung, der schon sagt, dass es ein sehr komplexes Thema ist und wir könnten zu allen möglichen Teilthemen des heutigen Abends ganze Abende füllen, alleine schon zu der Frage, was heißt Frieden überhaupt, wann ist Frieden erreicht? Genau. Also wir werden einige Themen anreißen, dann natürlich auch Zeit haben für Fragen von euch. Also auf die Themen, wo ihr speziell noch mehr eingehen wollt, könnt ihr dann explizit spezifisch nachfragen. Es wird natürlich nicht möglich sein, in 1,5 bis 2 Stunden die Geschichte dieses Konfliktes plus aktuelle Entwicklungen und all das wirklich zu verstehen. Also ganz ehrlich, selbst nach vielen Jahren Beschäftigung mit Kolumbien gibt es viele Dinge, die ich nicht verstehe. Wahrscheinlich geht es uns allen hier so. Genau, aber auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Diskussion. Ich glaube, wir kriegen sehr viel spannenden Input von unseren Podiumsgästen heute. Eine der Fragen, die wir so in der Einladung geschrieben haben, war ja auch, was hat das Ganze mit uns zu tun? Mir ist unten in der Kantine aufgefallen, ich habe eine Cola bestellt, weil ich Zuckerstoß und Koffein brauchte und im selben Moment habe ich gedacht, boah, das ist jetzt im Kontext von Kolumbien eigentlich wirklich arg, Cola zu bestellen. Genau, wir haben denselben Fauxpas begangen. Der Konzern Coca-Cola ist verantwortlich für Morde von Gewerkschaftsführern in Kolumbien und also wirklich von der ärgsten Sorte. Das Thema Menschen... Fritz Kohler, na verdammt. Danke. So viel dazu. Also nicht Cola, sondern Fritz Kohler bitte das nächste Mal bestellen. Ihr merkt schon, wir sind heute mehrsprachig unterwegs. Genau, bevor ihr euch jetzt zu bequem es auf den Sessel macht, frage ich noch ganz kurz in die Runde. Bitte steht mal kurz auf, wer von euch Spanisch versteht, spricht. Ja? Okay. Sehr gut. Also wir haben einen Gast aus Kolumbien, die Carolina, die gerade erst Deutsch lernt oder anfängt Deutsch zu lernen und darum haben wir netterweise die Vivian Contreras, die vermitteln wird und zwar in die Richtung, also sie wird alles, sie flüstert der Caro alles zu, was auf Deutsch gesprochen wird, damit sie das auf Spanisch versteht und wenn sich die Caro dann zu Wort melden wird, dann haben wir eine zweite Sprachmittlerin, die Elisabeth Allgäuer, die das, was auf Spanisch gesprochen wird, ins Deutsche übersetzen wird. Vielen Dank an euch beide auch. Ganz eine wichtige Aufgabe heute Abend. Und wenn ihr hängt, dann gibt es mehrere Leute im Publikum, die auch Spanisch und Deutsch sprechen. Also dann einfach nachfragen. Oder ihr helft uns dann. Die heutige Veranstaltung wurde organisiert in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Vorarlberg. Der Daniel Sperl ist der Vertreter auf dem Podium auch vom Klimabündnis Vorarlberg heute Abend und wird selber später noch genaueres sagen, warum Klimabündnis und Kolumbien. Es gibt eine sehr lange Partnerschaft zwischen Klimabündnis Vorarlberg und Kolumbien. Da wird der Daniel noch genauer darauf eingehen. Und ich stelle euch jetzt kurz die drei Referenten und Referentinnen vor und dann legen wir los mit dem ersten Vortrag vom Stefan, der so einen Abriss geben wird über auch die Hintergründe vom Konflikt, einen historischen Abriss, also so ein bisschen zum Verständnis der ganzen Situation eine Basis geben wird. Dann geht es weiter mit der Carolina, die live dabei war in Bogotá beim Friedenscamp, also nach dem Nein, nach dem Referendum im Oktober letzten Jahres und auch davor und danach, also sie war live dabei bei diesen ganzen zivilgesellschaftlichen Mobilisationen für den Frieden und wird uns auch ganz viel aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen und der Daniel dann auch zum Thema einerseits, was macht das Klimabündnis und was ist diese Partnerschaft Joko Vorarlberg Und wie ist das überhaupt als NGO in so einer Konflikt- und Krisenregion zu arbeiten? Genau, dann fange ich gleich mit der Vorstellung von Daniel an, von hinten nach vorne wiederum. Also er ist, wie gesagt, Koordinator von dieser Projektpartnerschaft Vorarlberg to Co. seit 2015 und in dieser Funktion auch circa einen Monat pro Jahr in Kolumbien, jeweils dort. Also kann sicher auch viel aus seinen Erfahrungen von dort erzählen. Er ist studierter Umwelttechniker, hat dann erstmals in Lateinamerika im ECA-Bereich gearbeitet, im Solarbereich, also mit Intersol war das damals, oder? Eine Salzburger NGO, vielleicht kennen die auch manche von euch. Genau, mit Solarprodukten in Bolivien. Dann war er 3 Jahre in der Tiroler Abfallwirtschaft beschäftigt und jetzt eben für das Klimabündnis hier. Danke fürs Kommen, Daniel, und fürs Mitorganisieren. Carolina Osorio-Rogelis ist Soziologin, ist gerade vor einer Woche nach Österreich gekommen, für 3 Monate jetzt. Also das ist unser großes Glück, dass sie jetzt gerade hier ist und uns wirklich live berichten kann von den letzten Monaten in Kolumbien. Bienvenida. Sie hat in den letzten Jahren unter anderem für die Regierung in Kolumbien gearbeitet, als Beraterin der Nationalen Planungsabteilung für Umwelt und ländliche Entwicklung. Sie ist seit Jahren in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Initiativen in Kolumbien aktiv und ist eben Friedensaktivistin, war bei diesen Friedenscamps in Bogotá auch live dabei. Stefan Suna zu meiner Rechten, frisch aus Bern angereist. Er ist vom Arbeitskreis Schweiz-Kolumbien, worüber du auch mal ein bisschen was sagen wirst, was ihr so macht, oder? Genau, also der Arbeitskreis Schweiz-Kolumbien beschäftigt sich seit 1987 mit Kolumbien und bringt auch wirklich sehr spannende Berichte immer wieder heraus, also den Mundbrief und die Homepage von ihnen kann ich sehr empfehlen. Da kann man immer wieder aktuellste Informationen auf Deutsch auch nachlesen. Also wenn ich zu gut Spanisch spreche, das ist eine gute Adresse. Zum Stefan selbst, der ist Historiker, befasst sich seit 1994 schon mit Kolumbien und ist seit 2001 Fachstellenleiter bei der ASK. Seine Hauptthemen sind nebst allgemeinen Menschenrechten und Frieden auch die Drogenpolitik, Landfrage sowie Wirtschaft und Menschenrechte. Also dazu könnt ihr ihn auch dann noch nachbohren und ausfragen. Bitte, Stefan.
Okay, danke. Darf ich aufstehen?
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank fürs Kommen heute Abend. Ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Vielleicht ein bisschen einfacher als Vorarlbergisch Schweizerdeutsch. Vielleicht ein paar Worte zur Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien. Die wurde gegründet 1987 von Schweizer Rückkehrern, die in Kolumbien im Einsatz waren. In der Solidaritätsarbeit, Menschenrechtsarbeit. Wir hatten von Anfang an das Ziel, in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum Informationsarbeit zu machen und vor allem auch hier in Europa Veränderungen zu erreichen, die in der Nord-Süd-Beziehung einen positiven Einfluss haben, also auch längerfristig strukturell die Probleme Kolumbiens angehen helfen. Das ist mit ein Grund, wo man seit Beginn eigentlich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa, zwischen der Schweiz und Kolumbien anschauen. Das waren Agrarprodukte wie Bananen, Kaffee, Schnittblumen. Dass es heute Max Havela Fairtrade-Blumen gibt, ist wesentlich das Engagement der ASCA von vor 25 Jahren eigentlich gewesen. Wir haben viel die ganze Frage von Drogengeldern angeschaut und die letzten 12 Jahre vor allem das Tun und Lassen von Schweizer Firmen in Kolumbien. Nestle, die großen Bergbaukonzerne wie Glencore zum Beispiel. Ja, das so zur Arbeitsgruppe in aller Kürze. Ich möchte versuchen, in den mir gegebenen 15 Minuten ein bisschen zu erklären, wie es dazu kam, dass Kolumbien heute eventuell kurz vor dem Frieden steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie diesmal es wirklich schaffen. Bei der heutigen Aufarbeitung der ganzen Gewalt und des Konflikts ist eigentlich die Zeit von 1948 bis 1953 häufig der Startpunkt, wo man beginnt mit der Aufarbeitung. Das ist die sogenannte Violencia, die schreiben sie auch groß, mit großem V. Eigentlich ein Konflikt zwischen den beiden staatstragenden Parteien, der aber vor allem von armen Kleinbauern ausgefochten wurde. Gefolgt dann von einer Militärregierung von Rojas Pinilla. Das war das einzige Mal, wo direkt ein Militär in Kolumbien an der Macht war. Danach gab es eine Befriedigungsbemühung, die sogenannte Nationale Front. Das war eine Zweiparteienregierung, wo während 16 Jahren alle 4 Jahre Präsident zwischen liberal-konservativ wechselte und die ganze Verwaltung, alle Ministerposten, alles 50-50 von den beiden Parteien geteilt wurde. Alles, was draußen war, nicht liberal, nicht konservativ, war ausgeschlossen. Das ist einer der Gründe, warum in dieser selben Zeit auch die Guerillas entstanden sind, als Opposition, die innerhalb des Systems keinen Platz gefunden hatte. Es war eine Zeit der Reformunfähigkeit. Man hat zwar gesagt, es gibt Gründe für die Gewalt, man hat auch die Gründe genannt, aber man war dann unfähig, irgendetwas Strukturelles daran zu ändern. Irgendwie kann man sagen, dass eigentlich Kolumbien von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Krise zunahm. 70er Jahre, es kam neu der Drogenhandel dazu, die Krise des Staates, der Parteien wurde schlimmer, das Volk protestierte mehr, es gab große Mobilisierungen, ein Generalstreik, aber auch immer heftigere Gegenwehr des Staates, der jeweiligen Regierungen. Und eigentlich kann man in der zweiten Hälfte der 70er Jahre den Beginn des schmutzigen Krieges sehen, der bis heute eigentlich fortdauert und dem zigtausende von sozialen Aktivisten, Friedensengagierten, Gewerkschaftern, indigenen Kleinbauern zum Opfer fielen. In den 80ern gab es einen ersten Friedensprozess ab 1982. Damit verbunden ein auch demokratischer Aufbruch. Es gab linke Parteien wie die Union Patriotica, große Kleinbauernmärsche. Man versuchte einmal mehr mit Mobilisierungen eine Agrarreform durchzubringen. Gleichzeitig war es ein erster Höhepunkt der Gewalt der Paramilitärs, der rechten Todesschwadronen, mit brutalen Massakern und auch der Beginn einer neoliberalen wirtschaftlichen Öffnung. Jahre wurde eigentlich immer schlimmer. Mehr Neoliberalismus, der Drogenhandel, der Drogenanbau hat massiv zugenommen. Auch die Bekämpfung der Drogen, zum Beispiel die ganzen unsinnigen Besprühungen aus der Luft mit Totalherbiziden. Es gab aber auch wieder Friedensverhandlungen, auch gewisse Friedensschlüsse. Dann eine ganz große Krise 1994, als die Drogenmafias alle Wahlkämpfe finanzierten. Eine wahnsinnige Gewalt zwischen den Mafias und dem Staat, der versuchte, Drogenhändler in die USA auszuliefern. Und eine wahnsinnige auch Bombenwelle, um diese Auslieferung zu verhindern. Unter Präsident Pastrana, Ende des Jahrtausends, nein, Jahrhunderts, doch Jahrtausends auch. Okay. Ja. Ein erneuter Versuch in Kolumbien Frieden zu schaffen mit einer entmilitarisierten Zone. Gleichzeitig ein neuer Höhepunkt der US-Einmischung mit dem Plan Colombia. Eigentlich offiziell ein Plan für Frieden und Rechtsstaat, in Tat und Wahrheit ein Drogenkriegs- und Aufstandsbekämpfungsplan. Und dann mein lieber Freund Álvaro Uribe, der 2-mal hintereinander regiert hat, 2002 bis 2010, und der bis heute sein Unwesen treibt. Man sieht ihn hier auf dem Foto, wie er Paramilitärs bei der Waffenabgabe beglückwünscht. Seine Losung war Frieden durch Krieg. Er wollte die Guerilla militärisch besiegen und eigentlich nichts mit ihnen verhandeln müssen, außer die Abgabe der Waffen, im Gegenzug für nichts. Er hat zum Beispiel das Konzept der demokratischen Sicherheit entwickelt, führt seinem Ausbau des Sicherheitsapparates, Hunderttausende von Spitzeln der Geheimdienst tatsächliche NGOs, Gewerkschaften, politische Opposition abgehört und er hat Frieden mit den Paramilitärs geschlossen. Ich komme dann nachher nochmals kurz darauf. Meiner Meinung nach hat Kolumbien im Gegensatz zu anderen Ländern Lateinamerikas ein paar Besonderheiten. Abgesehen von den 4 Jahren unter Rojas Pinilla, das eigentlich keine Diktatur, aber eine Diktablam, also eine weiche Diktatur quasi war, gab es nie ein offizielles Militärregime, immer eine demokratische, ich nenne sie Fassade, mit Wahlen und so weiter, aber im Hintergrund ein Gewaltniveau, das immer höher war als zum Beispiel unter Pinochet in Chile. Kolumbien war immer wieder Pilotprojekt, beispielsweise der Weltbank. Die erste Weltbank-Wirtschaftsmission war 1948 in Kolumbien. Kolumbien war ein Modell der Allianz für den Fortschritt, ein Pilotland, auch für Landreform zum Beispiel. Aber es gibt bis heute keine wirkliche Landreform in Kolumbien. Also immer die zaghaften Versuche, das Land zu modernisieren, das Land zu reformieren, die strukturelle Ungleichheit zu beseitigen, aber wirklich passiert ist nie etwas. Es gibt fast ein Dutzend Gesetze über die Landfrage, Reformgesetze, Gegenreformgesetze. Der Staat hat phasenweise die Kleinbauern sogar organisiert. Aber bis heute ist Kolumbien das Land mit der größten Ungleichheit in der Landverteilung in Lateinamerika. Und ist bis heute, aktuell Mai 2017, einer der wesentlichen Gründe für die Gewalt im Land. Die Landfrage, wer das Land kontrolliert. Gleichzeitig hatte Kolumbien eigentlich keine Extremismen. Eben, es gab keine Diktaturen wie im Süden Lateinamerikas, auch keine linken populistischen Regierungen. Die wurden jeweils vorher umgebracht, die möglichen Kandidaten. Es gab keine Hyperinflation wie in anderen Ländern, keine Schuldenkrise, eigentlich eine stabile, relativ konservative Wirtschaftspolitik. Und bis in die 90er Jahre ging die wahnsinnige Gewalt und die Krisen einher mit hohem Wirtschaftswachstum. In dieser Violencia, wo Hunderttausende von Personen umkamen, hatte Kolumbien eine der höchsten Wachstumsraten erlebt. Also auch da wieder auch wahnsinnige Widersprüche. Ich wurde gebeten, noch ein bisschen mehr zu den Paramilitärs zu sagen. Es gibt einerseits seit den 60er Jahren legale Formen an Selbstverteidigung, auch unter anderem von den USA, gefördert innerhalb der Aufstandsbekämpfung des inneren Feindes. Ende 70er Jahre so erste Todesschwadronen, Gruppen wie die AAA, MAS, also Motos Sequestradores, und dann eigentlich die Geburt des heutigen Phänomens im mittleren Magdalena-Tal in Puerto Boyacá mit wesentlicher Unterstützung Israels und den USA. Wie kam es genau zu diesem Phänomen des Paramilitarismus? Es gab einerseits einen größeren Druck der Guerilla. Sie hat ihre Kampffronten verdoppelt, hat mehr entführt, mehr Schutzgeld erpresst. Und ein Teil des Phänomens des Paramilitarismus kann man darin verstehen, dass sich Großgrundbesitzer bewaffneten, um ihren Besitz zu verteidigen. Ist dabei nur ein Element, das bald von der Rechten in die Waagschale geworfen wird, als auch Rechtfertigung für das ganze Phänomen. Das andere ist, angesichts der Gewalt der Guerilla war Land in den roten Zonen extrem billig. Die Drogenhändler haben 100.000 Hektar gekauft und über Landkauf sich soziales Prestige gekauft. Und haben dieses Land, dieses neu gewonnene Land, mit privaten Mitteln abgesichert. Dann gab es das weitere Problem, dass die lokale politische Elite in den 80er Jahren sich bedroht fühlte durch neue linke Bewegungen, im Kontext auch des ersten Friedensdialogs Mitte der 80er Jahre. Die Paras waren ein Instrument, diese Aktivisten wieder zu eliminieren. Beispiel Union Patriotica, die hat über 4.000 Parteimitglieder verloren, vom Basisaktivisten bis zum Präsidentschaftskandidaten. Und die Armee, die in den 80er Jahren nicht willens war, die Friedensbemühungen des Präsidenten zu unterstützen, aber eigentlich nicht mehr frei foltern und umbringen durfte, wie noch vorher, und deshalb die Paramilitärs brauchte, um die schmutzige Arbeit zu erledigen. Ich denke, es ist wichtig, klar zu sagen, dass die Paramilitärs nicht eine passive Strategie der Selbstverteidigung waren, wie es häufig dargestellt wird von den Regierungen, sondern ganz klar ein offensives Projekt, um Kleinbauern zu vertreiben, Territorien zu säubern und für wirtschaftliche Interessen nutzbar zu machen und soziale Bewegungen, auch Gewerkschafter und so, zu eliminieren. Eine der schlimmsten Phasen des Paramilitarismus war in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Das ist auch die Phase, wo es eigentlich die strengsten neoliberalen Reformen gab, wo der ganze Staatssektor zerschlagen wurde, damit auch die ganzen Gewerkschaften, und es ging einher mit Dutzenden von Morden an Gewerkschaften. Also eine sehr klare Parallele da. Wie schon gesagt, es gab ja schon mehrere Versuche, in Kolumbien Frieden zu schließen. Der momentane Versuch ist mit Abstand derjenige, der am weitesten gediehen ist. Es war relativ revolutionär, als 1982 Belisario Betancourt anerkannte, dass es objektive Ursachen für den Konflikt gab, die der Staat angehen sollte, und dann mit den Guerillagruppen verhandelt hat. Es gab einen Waffenstillstand, es entstanden legale Parteien, Bewegungen. Aber wie gesagt, hat die Armee das aktiv hintertrieben, die Abkommen wurden nicht eingehalten, unter anderem hat eine Guerillabewegung, das M19, den Justizpalast in Bogota besetzt, und der wurde, man sieht es auf dem Foto, mit militärischer Gewalt zurückerobert. Es gibt bis heute ungeklärte Fälle von Verschwundenen und Verfahren gegen damalige Militärs, um aufzudecken, was damals wirklich passiert ist. Der erste eigentlich erfolgreiche Friedensschluss war 1990. Da haben zwei größere und eine kleine indigene Guerillagruppe die Waffen abgegeben. Das Angebot des Staates war schlussendlich eine verfassungsgebende Versammlung. Die heutige Verfassung Kolumbiens, die immer noch eine der besten Lateinamerikas ist, ist damals 1991 entstanden, unter starker Beteiligung der ehemaligen Guerillagruppen. Dann kam eben der Versuch, unter Pastrana Frieden zu verhandeln. Sie haben eine Zone von der Größe der Schweiz oder auch fast Österreichs im Amazonasgebiet entmilitarisiert. Da hatte die FARC eigentlich das alleinige Sagen. Und die Losung damals war, verhandeln inmitten des Krieges. Das führte zum Phänomen, dass zum Beispiel die FARC eigentlich einen sicheren Hafen hatten, wo es allerlei Gerüchte gab, die FARC würden dort massiv Drogen produzieren, alle Entführten verstecken, hätten dort auch ein Rückzugsgebiet, um sich zu erholen, Verletzte zu pflegen, sich neu zu bewaffnen, während im ganzen Land Bomben fielen, Massaker geschahen und Gefechte stattfanden. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum es dieser Prozess gesprengt hat. Pastrana konnte den Prozess nicht halten, weil im ganzen Land zu viel Gewalt herrschte. Ansonsten war es eigentlich ein Prozess mit dem bisher eigentlich umfassendsten, mit der bisher umfassendsten Verhandlungsagenda. Es gibt keine Agenda, mit der man das Land neu gebaut hätte. Daneben kam Uribe. Er hat mit der Guerilla kaum verhandelt. Er wollte primär die Politikerin Ingrid Betancourt freikriegen, weil sie auch noch die doppelte Staatsbürgerschaft Frankreich-Kolumbien hatte. Als die frei war, war für ihn das Problem gelöst. Der Rest war ein militärisches Problem. Er hat unter anderem ein Lager der FARC bombardiert in Ecuador, dabei den Außenminister der FARC, Raúl Reyes, getötet. Und er hat mit den Paramilitärs deren Waffenniederlegung ausgehandelt. Das ist das berühmte Yo con Yo. Also eigentlich sagt man, Uribe ist ja selber fast Paramilitär, also kann er nicht mit sich selber verhandeln. Es war ein Prozess, der eigentlich zu 99% Straflosigkeit garantierte. für Kommandanten, die Tausende von Morden auf dem Gewissen haben, im schlimmsten Fall 8 Jahre Hausarrest auf einer Luxusfinca. Das war so sein Beitrag für den Frieden. Man weiß auch, dass das mittlere Kader sich eigentlich damals nicht wieder eingegliedert hat, auch viele Waffen nicht abgegeben wurden und eigentlich die heutigen Strukturen der Paramilitärs von Leuten auch getragen werden, die damals eben nicht demobilisiert waren. Und das ist, glaube ich, das fast weit letzte. Wie geht's da? Geht's doch. Vielleicht ein paar erste Worte zu Santos und seinem Friedensplan, wo nachher noch Carolina mehr darauf eingeht. Uribe hat irgendwie das Land aufgerichtet, das muss man sagen. Ende 2002 war es ein Land ohne Hoffnung. Als Kolumbianer war man überall schlecht angesehen, musste überall sich durchsuchen lassen etc. Die FARC standen fast vor den Toren Bogotas. Uribe hat wirklich das Land sicherer gemacht, einfach zu einem Preis, der für mich absolut unhaltbar ist. Trotz allem war das Land nach 8 Jahren Uribe kriegsmüde. Auch von diesem permanenten Geschrei, dieser permanenten Gifteleien von oberster Staatswarte aus. Uribe hat alle Gegner immer vorverurteilt, es gab keine Unschuldsvermutung. Dann kam Santos, sein ehemaliger Verteidigungsminister, und hat eigentlich wieder versprochen, erneut zu verhandeln. Hatte nach 2 Jahren Geheimverhandlungen im Oktober 2012 den öffentlichen Start der Verhandlungen mit dem FARC verkündet. Er hat sehr viele Fronten beruhigt, er hat mit den Nachbarländern, auch vor allem Venezuela und Ecuador, quasi wieder Frieden geschlossen, wieder normale Beziehungen etabliert, mit der Justiz, die von Uribe bekämpft wurde, weil sie halt zum Teil noch unabhängig war, hat er Frieden geschlossen und er hat, wie man sagt, desamar la palabra. Er hat aufgehört, von oberster Staatsspitze immer alles und jeden, der nicht gleich denkt wie er, anzugreifen und zu verteufeln. Und das war, glaube ich, für das Land ein wahnsinniges Durchatmen, mal nicht mehr die ganze Zeit beschimpft zu werden. Er hat 2, 3 relativ bahnbrechende Initiativen gehabt, ein Opfergesetz, ein Landrückgabegesetz, die aber beide in großen Teilen gescheitert sind, vor allem auch die Landrückgabe. Aus administrativen Schlendrian, aber auch, weil sie die Gewalt nicht unter Kontrolle bringen. Es sind Dutzende oder Hunderte von Landrechtaktivisten, die umgebracht wurden, weil sie, gestützt auf das Gesetz, das Land für sich und ihre Gemeinschaften zurückfordern wollten. Und eigentlich weder die Straflosigkeit noch die Zahl der Menschenrechtsverletzungen wirklich zurückgegangen sind. Und er hat zwar mit den FARC verhandelt, hat aber lange Zeit die Kriegsstrategie von Uribe weitergeführt. Während den Verhandlungen zwischen der Regierung und den FARC sind oberste Kader der FARC, auch der Militärchef und der oberste Anführer der FARC, durch Bombenangriffe ums Leben gekommen. Trotz allem haben die FARC bis zum Schluss weiter verhandelt, das Abkommen unterschrieben. Und er hat eine fragwürdige Wirtschaftspolitik betrieben, mit Wachstumslokomotiven, wie er sie nennt, wie Bergbau, große Infrastrukturprojekte und die Agroindustrie. Und aus meiner Sicht eines der größten Probleme, die sich bis heute fortziehen, er hat nie mit der Zivilgesellschaft, mit den Sozialbewegungen wirklich verhandelt. Und wenn sie mal verhandelt haben, wurde nichts davon eingehalten. Die Cumbre Agraria, ein Zusammenschluss von Indigenen, AfrokolumbianerInnen, Kleinbau- und Kleinbäuerinnen, haben umfassende Vorschläge erarbeitet für eine Landreform. Auch urbane Sektoren haben Vorschläge gemacht. Die Studenten, eine sehr wichtige Sozialbewegung. Santos hat im Endeffekt kaum einen Zentimeter nachgegeben und hat mit den FARC von Kuppel zu Kuppel ein Abkommen ausgehandelt, auch weitgehend ohne Reformen. Heute ist die FARC kurz davor zu verschwinden, aber eigentlich sämtliche Probleme des Landes bleiben bestehen. Und auch heute haben die Sozialbewegungen kaum eine Chance, ihre Agenda auch nur annähernd einzubringen, ohne ihr Leben zu riskieren. Vielleicht zum Schluss, was hat das Ganze mit uns zu tun? Der Krieg war immer wesentlich von Wirtschaftsinteressen geprägt. Es gab mehrere Wirtschaftssektoren, die direkt Kriegstreiber sind. Also das ganze Agrobusiness, Ölpalmen, Palmöl, das überall in allen Produkten hier bei uns steckt, in Fertigpizzas, Lippenstift, Waschmittel, was auch immer. Bergbau, von dem wir alle hier auch profitieren. Aber auch sonst die Industrie, wir haben Coca-Cola gehört, man könnte Nestle erwähnen. Chiquita, großer Bananenproduzent, der 10.000 Kalaschnikows für die Parmenters importiert über den eigenen Bananenhafen. Also es gibt ein riesiges Arsenal von Firmen, die die Paramilitärs aktivst unterstützt haben. Und man weiß vielleicht 10-20% von dem, was war. Wir hatten die große Hoffnung, dass mit der Übergangsjustiz, jetzt im Friedensprozess, wo die ganzen Verbrechen aufgeklärt werden sollten, und oder in einer Wahrheitskommission auch die Unternehmen, die Unternehmer, die reichen Personen, erscheinen müssten und ihre Wahrheit auch erzählen müssten. Im Kongress wurde das Ganze verwässert, die Unternehmer müssen sich der Übergangsjustiz kaum stellen, nur in Sonderfällen. Mir ist dann wirklich wichtig zu betonen, der Paramilitarismus ist ein aktives, offensives Projekt. Heute ist er mas vivo que nunca, aktiver denn je, also fast wie denn je zuvor. Sie übernehmen sämtliche Gebiete, die die FARC verlassen. Sie agieren genau gleich wie in den 90er Jahren. Einzig die Regierung will es nicht sehen oder glauben. Sie sprechen lediglich von kriminellen Banden. Sie verneinen jegliche Systematik der Morde. Die Dutzenden von Friedensaktivisten, Landrechtsaktivisten, die auch dieses Jahr schon gestorben sind, das ist alles wegen krummen Geschäften, wegen irgendwelchen Liebhabereien und sonstigen privaten Angelegenheiten. Meine Sorge ist auch, dass der Frieden unvollständig bleibt. Das Ziel, die FARC zu entwaffnen, wurde praktisch erreicht. Bedeutet für die Firmen viel mehr Sicherheit, weniger Sicherheitskosten. Das war das Hauptziel. Der zweite Teil, strukturelle Reformen, soziale Gerechtigkeit, die werden, wenn wir Pech haben, fehlen. Und das ganze Bild des Landes wandelt sich. Die Unternehmen sind glücklich. Klumbin ist praktisch befriedet. Die Aufmerksamkeit lässt nach. Es gibt Druck, dass die UNO sich zurückziehen muss. Man will weniger Beobachtung. Und die illegale Wirtschaft, die boomt weiterhin. Wir sehen hier die illegal Gold abbauen, die Gegner bekämpft das teilweise, aber bis jetzt, was man sieht, ist, dass trotz Friedensschluss mit den FARC die Kriegsökonomie weitergeht wie bisher, ungebremst. Was hat es mit uns zu tun? Also mit uns, mit euch weniger. Ein Großteil des Goldes, das illegal gefördert wird, das direkt den Krieg finanziert, das Mafias finanziert, dass die ganze Umwelt zerstört, wird in der Schweiz raffiniert und von der Schweiz aus weiterverkauft an Banken und so. Das betrifft uns als Schweizer sehr direkt. Und eben perverserweise durch den Friedensschluss mit den FARC werden bisher unberührte Territorien für die Ausbeutung durch Multis endlich frei. Also die Unternehmen haben riesige Chancen, in den letzten unberührten Regenwaldgebieten endlich Bergbau zu machen. Und vielleicht einfach noch ein positiver Satz zum Schluss. Ich bin immer ein bisschen pessimistisch. Es gibt trotz allem Firmen, die sich etwas Mühe geben, in der Friedensförderung aktiv sind, die Menschenrechtspolitiken entwickelt haben. Sogar Firmen wie Glencore bewegen sich ein klein bisschen. Und bei allem, was ich im Moment negativ sehe in Klumbin, wie es läuft, wir sind, wie gesagt, weiter als je zuvor und es ist besser, dieses Abkommen zu haben, als gar keines. Aber das überlasse ich jetzt Carolina.
Dankeschön. bisschen länger als 15 Minuten, aber schon. Es war echt schwierig, diesen Abriss zu machen. War sehr kompakt und verständlich, vielen Dank. Also, wow, gratuliere, du hast doch sehr gut dargestellt, warum es auch wichtig ist, über die Paramilitärs zu sprechen, obwohl die Friedensverhandlungen mit der FARC-Guerilla waren, aber Frieden ist mehr als einfach nur Waffen abgeben durch die Guerilla. Das ist auch ganz schön rausgekommen.
Ich bleibe hier stehen, so kann ich beides, ich kann sie hören, ich kann sie sehen und ist angenehmer zu vermitteln, zu übersetzen, was sie alles erzählt zu dem Folien.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Muchas gracias por su apoyo, chicas. Es muy grato. Y pues también por su participación en este escenario y en este espacio de discusión sobre el proceso de paz en Colombia. O en lo que va este acuerdo de paz, más bien, un poquito.
Also einen schönen guten Abend an alle. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Danke für die Einladung an die Organisatorinnen. Und wir steigen ein in das, was wir eben als Friedensprozess bezeichnen oder was es sein könnte. Ja.
Digamos, hoy la idea es tratar cinco puntos que están aquí expuestos, que es digamos, la idea es centrarnos en el rescate del acuerdo de paz en Colombia. Y para empezar vamos a hablar sobre la ruta de acuerdo de paz, la firma y el plebiscito, las acciones ciudadanas que se generaron en rescate del acuerdo de paz, la segunda firma del nuevo acuerdo y el proceso de refrendación, implementación, incluyendo esas amenazas a la implementación y a esa paz real que es la que todas y todos esperamos, y pues también un poco como los retos y en lo que está este momento Colombia.
Gut, wir sehen also, wie es der Titel sagt, den Weg zur Rettung des Friedensabkommens, das sagt schon einiges, und da gibt es fünf Punkte, also die Ruta, der Weg zum Abkommen, zum eigentlichen Abkommen, die erste Unterschrift, dann unter Punkt 2 das Referendum, wie das ausgegangen ist, hat dann geheißen, spontane Aktionen, spontane Mobilisierung der Bevölkerung, um diesen Friedensprozess zu retten. Punkt Nummer 4, dann das zweite Mal die Unterschrift plus die Ratifizierung durch den Kongress. Eines überarbeiteten Friedensplans und jetzt die Frage, was bedroht diesen Friedensplan, diesen Friedenspakt und was sind die Herausforderungen heute?
Esta es una intento de línea del tiempo. Son algunas de las acciones más relevantes desde que se instala la mesa de diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Santos. Hasta ahí.
Also das ist so ein Überblick, eine Zeitlinie der Schritte zwischen 2012 und 2017, also heute, der Schritte, die die Regierung zusammen mit der FARC gemacht hat, um zu diesem Friedensabkommen zu gelangen.
Okay. Están los hechos más importantes de cada año, digamos, no todo porque no cabría. En el año 2012 se instala la mesa de negociaciones entre el gobierno de Colombia, en presidencia de Juan Manuel Santos, y las FARC. Esta instalación ocurre en Oslo el 18 de octubre de ese mismo año. ¿Sigo? ¿O?
Sí, hace esto 2012.
Listo, eso es 2012.
Y luego otra
vale. Eso sería 2012, ¿sería? Para ahora la instalación.
Okay. Also die Farben gehen, sind in Abstimmung mit den Jahren, damit man sich besser orientieren kann. Ganz links unten sehen wir in dunkelblau zum Jahr 2012 die erste Verhandlungsrunde zwischen Regierung und FARC in Oslo am 18. Oktober 2012. Das war so der Beginn.
En 2013 hay dos acuerdos parciales de la mesa, que son uno el desarrollo, el primero que salió que fue el de desarrollo agrario, la reforma rural integral, y el acuerdo de participación política de las FARC el cambio de las armas a política.
2013, ein bisschen heller blau links oben, haben wir zwei Übereinkommen, zwei Verträge oder Übereinkommen, Teilverträge, und zwar einen über die Landentwicklung, über die landwirtschaftliche Entwicklung im Mai, und eine Übereinkunft über die politische Beteiligung der FARC, wenn sie die Waffen eben abgibt, also die politische Weiterarbeit.
Es importante señalar que durante todo el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno, ha habido una tensión constante entre el expresidente Álvaro Uribe y su partido, que es el Centro Democrático, y la presidencia de Santos y el mismo proceso de negociación.
Was wir sehen als Linie, die sich durchzieht, diese violette Linie, während des ganzen Prozesses hat es permanent Spannungen, Anspannungen, Konflikte zwischen dem Präsidenten Santos, dem jetzigen Präsidenten Santos und dem ehemaligen Präsidenten Uribe gegeben. Und das hat natürlich den ganzen Prozess auch stark beeinflusst.
Por eso en 2014 estalla un escándalo, que es el del espionaje al proceso de paz, que es por el Centro Democrático, en el que está involucrado su candidato a la presidencia. En 2014 son las presidenciales a las que se presenta el Centro Democrático y pues obviamente Santos para reelección. En ese mismo año él es reelegido y inicia o se realiza la primera tregua unilateral e indefinida por parte de las FARC, que es en diciembre de ese año.
Also 2014, wieder unten, heller blau, haben wir einen Skandal, einen Spionageskandal. Das heißt, es gab einen Hacker, der alle Leute, die in diesen Friedensprozess involviert waren, überwacht hat, der die ganzen Daten weitergegeben hat. Und das vor den Präsidentenwahlen. Es hat also der Santos wurde wiedergewählt, und es hat dann einen einseitigen Waffenstillstand durch die FARC gegeben im gleichen Jahr.
En el año 2015 se hace el acuerdo de desminado conjunto entre las FARC y el gobierno, donde el gobierno pondría un equipo técnico que sabe sobre tema de minas antipersona, y las FARC indicarían las zonas de los campos minados que tenían pues ya como identificadas también. Adicionalmente se define la refrendación del acuerdo mediante el plebiscito, que es el proceso que se desarrolla el siguiente año, y por incidentes, digamos, hay un fin de esa tregua que había empezado en diciembre del año anterior de las FARC unilateral, por un bombardeo del gobierno a las FARC, porque las FARC secuestran y hacen otro intento de toma en otra zona del país. Digamos, es para señalar que durante el proceso de todo el proceso han habido tensiones, continúan las acciones armadas, continúan las acciones violentas entre unos y otros, y además, digamos, cualquier cascarita de banano hace resbalar el proceso. Entonces, es bastante frágil en términos de la seguridad también.
2015 in der Mitte oben hellblau haben wir drei wichtige Punkte, nämlich ein Abkommen zwischen FARC und der Regierung, um die Landminen zu beseitigen. Das heißt, die Regierung hat sich bereit erklärt, die Technologie zur Verfügung zu stellen. Die Spezialisten, die FARC, hat sich bereit erklärt zu sagen, wo die Landminen liegen. Es wurde dann weiters ausgemacht, dass eben die Unterschrift des Friedensvertrags über ein Referendum legalisiert werden soll quasi, also das wurde damals schon festgemacht, und die FARC hat aber dann, und das zeigt an, wie fragil, wie unsicher dieser ganze Prozess und die Situation überhaupt war in der Zeit, die FARC hat dann am 23. Mai diesen einseitigen Waffenstillstand gestoppt, weil die Regierung bombardiert hat, und also weil es hat permanent diese Auseinandersetzungen um die Gewalt und das Ganze gegeben. Das heißt, es zeigt, unter welchen Bedingungen dieser Friedensprozess auch gelaufen ist.
En el año 2016, digamos, se marca mucho por las campañas a favor y en contra del plebiscito. frente a la toma de la decisión entre el sí y el no, se hace la firma del acuerdo que se llama el Acuerdo Definitivo de la Paz en Cartagena el 26 de septiembre, y viene el plebiscito que se desarrolla el 2 de octubre. ¿Hasta ahí? ¿Y no? ¿Sigo? Vale.
Oh, sí, quizás es más fácil, ¿no?
Ok, sí.
2016 oben, hellgrün, haben wir die Kampagne für oder gegen den Friedensvertrag, also für das Referendum. Wir haben die erste Unterzeichnung des Friedensvertrags am 26. September in Cartagena und dann am 2. Oktober das Referendum, dessen Ausgang, über diesen Ausgang wieder.
A partir del resultado del plebiscito donde gana el no, vienen las acciones civiles que pues de una forma de llamarlas serían en rescate del acuerdo. Adicionalmente, ese mismo año, el año pasado, se otorga el premio Nobel de Paz al presidente Santos y se hace la firma del nuevo acuerdo de paz definitivo, esta vez, que es en Bogotá.
Und nach dem Referendum sehen wir unten rechts also diese spontane Mobilisierung der Zivilbevölkerung, um den Friedensprozess zu retten und das Abkommen zu retten. Wir haben eine Überarbeitung und eine neuerliche Unterzeichnung des Friedensvertrags im November und den Friedensnobelpreis, der den Santos bekommen hat im Dezember.
Y en 2017, que es lo que llevamos, es como un año también pues, de implementación de los acuerdos de los que iremos hablando.
Genau, y jetzt geht es ganz rechts oben um die Implementierung, um die Umsetzung dieses Friedensvertrags.
Entonces tenemos una primera firma del acuerdo de paz, que pues, foto histórica y que hace parte como del proceso que fue en Cartagena, un evento muy elegante. Participaron las víctimas de Bojayá, estuvieron las mujeres cantadoras, y pues digamos que tuvo como el matiz de una celebración pues importante para el país. En Bogotá, que es de donde soy yo, hubo fiesta en la Plaza de Bolívar y había muchas personas celebrando todo el tiempo. Luego viene el plebiscito el 2 de octubre.
Das sind Bilder von der ersten Unterzeichnung, also der Unterzeichnung des ersten Friedensvertrags in Bogotá. Das hat sie als sehr, als pompös, als also wichtig für das Land, aber auch irgendwo pompös, so ein bisschen großartig bezeichnet. Die Leute haben gefeiert, mitgefestet, es wurden Menschen eingeladen von Bojayá, und ich glaube, vielleicht hört sie dann später noch das Klimabündnis, was das für eine Bewandtnis hat. Ja, ist ein spezieller Ort. Und dann hat es eben das Referendum gegeben und darum geht es in den nächsten zwei Folien.
Exactamente. Entonces el plebiscito del 2 de octubre tiene como resultado que por alrededor de 50.000 votos gana el no a la pregunta ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Para este proceso se tenía un umbral previsto de 4.600.000 votos que tenían que dar sí para que fuera aprobado. El umbral se superó, sin embargo, por los 54.000 o 55.000 votos ganó el no.
Cool. Wenn wir auf dieser Folie links hinschauen, da ist das grüne Feld mit sí und eine gepunktete Linie. Das bedeutet Folgendes: Um dieses Referendum anzunehmen, hätte es 4,5 Millionen Ja-Stimmen gebraucht. Die wurden erreicht, also wenn weniger als 4,5 Millionen Ja-Stimmen gewesen wären, dann wäre es komplett abgelehnt gewesen. Die hat es gegeben, das ist also die gestrichelte Linie. Es hat mehr gegeben, 6.377.000. Rechts 49,78%, aber unten sehen wir die 50,21% Nein-Stimmen. Das ist ein Minimum, also ist ein ganz kleiner Unterschied, 60.000 Stimmenunterschied, die ausgemacht haben, dass das Nein gewonnen hat. Ja, also da gibt es zwei Ebenen. Das Minimum wurde erreicht, trotzdem haben die Nein-Stimmen gewonnen.
Para ilustrar un poco como en términos regionales, este es el resultado en comparación de los resultados de Bojayá, que es uno de los municipios como más pues emblemáticos en términos de víctimas por el conflicto armado, con Medellín, que es la capital de Antioquia, que es como la capital grande más cercana a Chocó, ¿sí? En Bojayá, pues, el sí se votó en un 96% casi, mientras que en Antioquia, en Medellín, ganó por 63% el no. Entonces, hay como una reflexión nacional al respecto de las ciudades condenamos al campo y a las zonas de víctimas a vivir en la guerra, al votar no.
Hier sehen wir den Vergleich eines Ortes, einer Region Bojayá in Chocó, links und rechts Medellín. Wir sehen links, dass von den Menschen, die gewählt haben, 95,78% ja gestimmt haben für den Frieden. Sie haben den Krieg erlebt, sie sind stark getroffen worden. Das ist eines der Dörfer, das so Symbolcharakter auch hat für diesen ganzen Konflikt. Und dann sehen wir die Stadt Medellin, da haben praktisch 63% für das Nein gestimmt. Das heißt, die Städter haben quasi, die den Konflikt nicht so nahe am eigenen Leib erlebt haben, über die Landbevölkerung, die das wohl mitbekommen hat und darunter gelitten hat, abgestimmt und das Nein vorgezogen.
Todos nos preguntamos por qué ganó el no.
Ah,
sí.
¿Qué era?
¿Perdón? ¿Atrás? Personas habilitadas para votar, que votaron. Es el reporte de, como es el reporte de la registraduría, entonces va diciendo cuántas mesas escrutadas y cuánto fue el porcentaje de las personas habilitadas para votar.
Also das sind die Menschen, die Wahlberechtigten, oder?
Bueno, entre las preguntas de por qué gana el no, que es lo que pregunta a todo el mundo, algunas de las motivaciones, digamos, están dadas por una campaña del no que se orienta a generar mucha desinformación alrededor de lo que implican los acuerdos que se negociaron. Y se construyen unos mitos alrededor de estos, que son la ideología de género, que es el acuerdo tiene unos componentes transversales que están relacionados con mujeres y con población LGBTI, digamos, como entendiendo también que son víctimas del conflicto. Este acuerdo de paz tiene una participación alta de víctimas, entonces los temas de género tienen como también una relevancia. Hasta ahí.
Okay, da geht es jetzt also um die Hintergründe dieses Neins. Warum hat das Nein gewonnen? Wie kann man sich das erklären in dem Referendum? Der erste Punkt geht es darum, es hat eine starke Kampagne gegeben. Die Nein-Kampagne hat ganz stark Falschinformationen, Desinformationen verbreitet und Mythen über ganz unterschiedliche Dinge. Und ein Punkt, dieser erste Punkt, den die Carolina gerade erklärt hat, diese Ideologia de Género, da geht es also um das Gender, Geschlecht, es geht um Frauen, es geht um Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender-Menschen. Und dieses Thema der Frauen und der Homo-, Bisexuellen, Transgender, das ist als ein transversales Thema in diesem Friedensabkommen drinnen. Und das wollte die Nein-Gruppe nicht drinnen haben. Ja? Also mit der Idee, die Frauen, das sind die, die auch ganz stark unter dem Krieg gelitten haben, die mitgekämpft haben, die gestorben sind, die, was auch immer, Familien verloren haben, das muss extra drinnen sein. Das war also ein Thema der Auseinandersetzung in dieser Kampagne.
Okay, en ese punto, digamos, la campaña del no se orientó mucho a generar casi que el mito de todo, si el acuerdo se ratifica, Colombia se vuelve homosexual. Es como la homosexualización del país en la ratificación del acuerdo, por ejemplo. Mitos muy populistas, pero que pesaron mucho en un país que considera la familia hombre-mujer, por ejemplo.
Also so dieser Mythos war, ist in die Richtung gegangen, wenn das Ja gewinnt, dann wird Kolumbien stärker homosexualisiert und es gewinnt diese Gruppe und das können wir nicht zulassen.
Vale. El papel de las iglesias en la demonización del proceso de paz y del acuerdo, que esa demonización está asociada al tema de la homosexualización del país, pero también al hecho del reconocimiento de las comunidades étnicas. Muchas iglesias cristianas estaban en contra del acuerdo porque el acuerdo fue bendecido por taitas y chamanes de las diferentes comunidades étnicas del país y eso lo usaban los pastores de las iglesias para decirle a sus fieles que no tenían que tenían que votar no al plebiscito porque estaba llevado por Satanás, por el demonio que habita en los chamanes y en los taitas.
Si tú dices iglesias cristianas,
sí, protestantes, sí, sí, sí,
no
es como
no es exclusivamente la Iglesia Católica.
No. Incluye pentecosteses, testigos de Jehová, todas esas otras tendencias.
Im zweiten Punkt geht es um die Rolle der christlichen Kirchen, also nicht die katholische Kirche, sondern der verschiedenen christlichen Gruppen, evangelikalen Gruppen, die es gibt. Und die haben diesen Friedensprozess dämonisiert, verteufelt, einerseits im Zusammenhang mit der Frage der Frauen und Homosexuellen, das darf nicht sein, andererseits auch im Zusammenhang mit der indigenen Bevölkerung, indigene Gruppierungen und Völker haben diesen Friedensprozess gesegnet, unterstützt, gefordert, was auch immer, die sind dahinter gestanden und für diese evangelikalen Kirchen war das so quasi der Teufel, der dahinter steht.
Okay. Por otro lado, la imagen de un acuerdo que genera impunidad. Y entonces viene la frase típica de paz sí, pero no así, que es construida un poco a partir de la idea de que si no iban a la cárcel los líderes de la guerrilla y los guerrilleros, entonces era un acuerdo que generaba impunidad, porque no había castigo.
Ein nächster Punkt ist die Frage dieser Impunität, der Straffreiheit, die wir heute schon gehört haben. Die Angst, die geschürt wurde, war also, die Anführer, die FARC-Guerilleros werden straffrei ausgehen, die werden nicht ins Gefängnis kommen. Also deswegen ist dieser Satz, der Friede sie, ja, aber nicht so, wie die denn wollen, war dann ganz, ganz wichtig.
Okay. Está también el castrochavismo, que es una construcción mezcla entre Cuba y Venezuela, y generar un temor a que Colombia se volviera Venezuela en términos de la nacionalización del petróleo o la misma propuesta socialista que tienen estos países, siendo apoyo al proceso de paz Cuba. Y Venezuela, en su momento estaba Chávez también haciendo el apoyo, pues eso también generó el uso de la expresión de Colombia se va a volver Venezuela y el castrochavismo nos va a llevar, y el presidente Santos nos lleva al castrochavismo, digamos, esas construcciones.
Und der nächste Vorwurf oder der nächste Mythos hat zu tun, also mit dem politischen Hintergrund, Castrochavismus sagt es, es wurde gesagt, ja, das Land lehnt sich immer stärker an Kuba an, Fidel Castro, der steckt da dahinter und Kuba unterstützt das Gleiche. Chavez unterstützt diesen Friedensprozess, wir werden in die Richtung gehen, in die Venezuela gegangen ist, das wird links, alles links gerichtet. Also das waren diese ganzen Geschichten und Lügen, die aufgetischt worden sind, um das Nein zu zementieren.
Okay. Hay que tener en cuenta que el presidente Uribe funda el Centro Democrático como partido en el año 2012. Y esto está en constante oposición al proceso de negociación del fin del conflicto armado entre las FARC y el gobierno nacional. El papel también, bueno, hasta ahí. Y
also, noch einmal zur Erinnerung und Wiederholung, man muss sich immer vor Augen führen, dass der frühere Präsident Uribe, der die Partei Centro Democratico gegründet hat, 2012, eigentlich permanent diesen Friedensprozess untergraben hat, dagegen war, opponiert hat. Ja, der war permanent dagegen, das ist ständig im Hintergrund gelaufen.
Y en cuanto al papel del gobierno, sin desconocer que también hay responsabilidad, por un lado, esa es mi perspectiva, hay una insuficiencia en la pedagogía del acuerdo, de qué contenía el acuerdo y qué decía y a qué estaba orientado, y también una falta de estrategias para contrarrestar la campaña del no.
Carolina sagt, dass natürlich auch die Regierung dazu beigetragen hat, dass das Ja nicht klar herausgekommen ist, nämlich das, was sie als mangelnde Pädagogik des Friedensplans oder Paktes bezeichnet. Also es gab zu wenig Öffentlichkeitsarbeit, die Leute haben gar nicht richtig gewusst, was jetzt läuft, was steht da drinnen, worum geht's, was steht auf dem Spiel. Also eine unzulängliche Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf diesen Friedenspakt. Und dann konnten sie auch auf die ganze Nein-Kampagne mit diesen ganzen Mythen und Geschichten haben sie nicht dementsprechend reagieren können. Sie hatten keine Strategie, um hier ein Gegengewicht aufzubauen.
Entonces, cuando pierde el plebiscito, vienen las acciones ciudadanas en rescate del acuerdo. Estas acciones son acciones espontáneas que se orientan a presionar una ratificación de acuerdos de paz, de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, para que sea una finalización política y no armada, digamos. Y se orientan a temas de pedagogía del acuerdo, porque es la reflexión que se va haciendo desde el mismo gobierno y desde los mismos sectores sociales, la necesidad de hacer una pedagogía de los reales contenidos del acuerdo, la exigencia de un acuerdo ya, mantener el cese bilateral al fuego y de hostilidades, porque pues igual estaba muy blandito el terreno, la solidaridad con las víctimas, porque el acuerdo está desorientado a víctimas, y no al pacto entre élites en términos de que no se sentaran a repartir o a cuadrar entre los del no, que estaban representados por el Centro Democrático y las iglesias, el gobierno y las FARC, sino que fuera también un diálogo abierto, como había sido todo en el proceso.
Dieses Nein hat also die Bevölkerung auf die Straße gebracht, zu Aktionen, zu Aktivitäten, zur Unterstützung des Ja, sehen wir links, und zur Forderung, diesen Friedensvertrag zu ratifizieren und einen politischen Konflikt, eine politische Lösung für den Konflikt FARC-Regierung herauszubringen, zu erreichen. Und diese vielen Aktivitäten der Bevölkerung, wir werden da noch ein paar sehen, die haben die folgenden, also diese fünf Punkte zum Ziel gehabt: bessere Öffentlichkeitsarbeit, bessere Vermittlung und Verbreitung dieses Friedensvertrages. Wir wollen jetzt, Accordo ja, jetzt Friedensvertrag, und nicht viel später. Einen beidseitigen Waffenstillstand und Stopp der Feindseligkeiten, die Solidarität mit den Opfern, um die es ja eigentlich in den ganzen Pakt gehen sollte, und ganz unten dieses Nein zum Pakt zwischen den Eliten. Also die Bevölkerung hat klar gefordert, es sollen sich nicht die da oben, die Politiker und die Partei von Uribe und die Leute, die das Land eh schon besitzen, sich alles unter sich aufteilen, und sondern die Bevölkerung muss davon was haben.
Entonces, en esas acciones ciudadanas, digamos, se caracterizan primero por una alta participación de gente joven en este proceso del rescate, digamos, movilizaciones que buscan ejercer presión al gobierno, a las FARC, a los opositores para tener un acuerdo ya. Las movilizaciones, estas son imágenes de la primera, que fue la marcha de los estudiantes, marcha del silencio, que fue el miércoles 5 después del plebiscito, y esta se repitieron durante casi un mes, todos los miércoles salir a marchar para mantener como la presión constante e ir contando cuántos días llevábamos sin acuerdo.
Bilder Bilder von dieser Mobilisierung der Zivilbevölkerung. Es waren ganz, ganz viele Jugendlichen bei diesen Aktionen dabei. Wir sehen Schweigemärsche, der erste Schweigemarsch am Mittwoch nach der Unterzeichnung und dann jeden Mittwoch hat es solche Schweigemärsche gegeben. Ja, und Leute auf den Straßen.
Listo. En ese mismo proceso vienen otras organizaciones, aparecen otros grupos haciendo acciones o generando acciones. Hay una participación muy activa de los colombianos y las colombianas que viven en el exterior. Entonces tenemos Viena, en acuerdo ya Viena, pasa la calle Viena, y en todos los sectores y en todos los países tienen casi que una acción concreta de ciudadanos desde fuera. Acciones más participativas y novedosas. Están las vigilias por la paz que se hacen en las zonas, en diferentes zonas movidas también por iglesias, encuentros entre LGBT y iglesias, digamos como muchas movidas alrededor del tema, desde los ciudadanos.
Wir sehen also, es hat neue Organisationen, neue Gruppen gegeben, die sich gebildet haben und die hier mitgemacht haben, mit ganz kreativen und unterschiedlichen Ansätzen, in ganz neuen Formen. Und es haben auch Kolumbianer und Kolumbianerinnen, die im Ausland leben, hier mitgemacht und den ganzen Prozess unterstützt. Wir sehen also kirchliche Organisationen, wir sehen was auch immer, Ausstellungen, wir sehen alles Mögliche. Vielleicht können wir nachher dann noch drauf kommen, also in der Diskussion noch.
Okay. Ah, bueno, aquí hay otras imágenes de acciones nacionales, performance. Particulares, grupos, milongas, chivas por la paz que van por Colombia haciendo pedagogía del acuerdo, digamos ahí un poco como de todo.
Noch einmal Bilder von solchen kreativen Aktionen, Milongas, ist also Milongas Tanz, ja? Tanz, junge Menschen, die mit solchen Bussen durchs Land gefahren sind, um für das Friedensabkommen Werbung zu machen. Oben rechts eine Ausstellung von, also Menschenfiguren von Leuten, die während des Konfliktes umgebracht worden sind, mit freundlichen, lächelnden Gesichtern, also alle möglichen unterschiedlichen Aktionen und Aktivitäten.
Okay. Y una de estas, pues, es el Campamento por la Paz, que inicia después de la Marcha de los Estudiantes, de la Marcha del Silencio, el 5 de octubre, y finaliza el 19 de noviembre, porque lo levantan con la fuerza de la policía de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Campamento por la Paz es una iniciativa que empieza con algunas personas que se quedan acampando el primer día, que es el miércoles, la primera noche del miércoles, y al final de todo el asunto hay más de 180 personas que están registradas, que participaron en el campamento. Una participación diversa completamente, estudiantes, trabajadores, indígenas, víctimas, personas que votaron sí, personas que votaron no, desmovilizados, había como una gran participación, un grupo muy diverso, y sus tres consignas eran acuerdo y refrendación ya, cese al fuego de hostilidades bilateral e indefinido, y la hoja de ruta clara para el proceso de implementación. El campamento se vuelve como un centro de acciones, muchas marchas llegan al campamento, muchas acciones se desarrollan en el campamento, esta clase a la calle, los profesores de las universidades privadas que son de élite traen a sus estudiantes a hacer clases de historia, clases de política en el Campamento por la Paz, sitio de reunión indígenas y jesuitas y bueno, todo, digamos, como un sitio muy importante en términos del símbolo de la construcción o de la posibilidad de vivir en la diferencia juntos en el centro de la capital del país.
Es hat Friedenscamps gegeben, das sind Bilder von einem wichtigen Friedenscamp in Bogotá. Da haben ein paar Leute gewonnen und es sind dann bis zum Schluss 180 Personen eingeschrieben gewesen in diesem Friedenscamp, und zwar von Jugendlichen, Studierenden, Leute, die gearbeitet haben, ältere Menschen, indigene Personen und so weiter. Eine sehr breite Beteiligung. Die drei wichtigsten Punkte oder Leitsprüche waren also Unterzeichnung des Friedensvertrags jetzt, Waffenstillstand, bilateraler Waffenstillstand, und zwar ohne Ablaufdatum, und eine Roadmap, Hoja de Ruta Clara, also eine klare Roadmap für den Friedensvertrag. Ja, ein Beispiel, das sehr schön ist, das Carolina erzählt hat, Also selbst der Präsident ist einmal gekommen und Professoren und Studenten der großen Universitäten rund um Bogotá sind zu den Camps gekommen und haben zusammen mit Studenten und den Besetzern dieses Camps Unterricht gemacht. Das Camp hat bis zum 9., also am 5.10. wurde es begonnen, am 19.11. wurde es dann von einer Sondereinheit der Polizei aufgelöst und die Leute vertrieben.
Y este campamento tuvo otros campamentos que fueron Manizales, Montería, que es una capital de Córdoba, muy paramilitarizada de esa zona, Villavicencio, Arauca, Cali. Digamos, en otras ciudades del país también se hicieron réplicas del campamento y estábamos en un proceso de articulación, o sea, estábamos articulados en apoyo constante con los otros grupos.
Also, sie war in diesem Friedenscamp und es hat in verschiedenen anderen Regionen des Landes auch solche Friedenscamps gegeben und die waren alle irgendwie vernetzt und haben kommuniziert miteinander.
Listo, se firma el segundo acuerdo, se muestra, digamos, como el acuerdo ya definitivo en medio de. Se entiende que toda la presión también ayudó a que fuera rápido el proceso. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón en Bogotá, se firma el segundo acuerdo, o el acuerdo de paz definitivo, entre las FARC y el gobierno. Se celebra, evidentemente, pero entonces viene como todo este proceso de refrendación. La firma no era suficiente y tocaba esperar hasta que fuera refrendado por el Congreso.
Also der überarbeitete Vertrag wurde dann in Bogotá im November 2016 von FARC und Regierung unterschrieben, wurde gefeiert und so weiter. Das hat aber noch nicht gereicht. Es braucht ja die Ratifizierung durch den Kongress, was dann der nächste Schritt sein musste.
Exactamente. Y así entonces se constituyen unos grupos de veeduría ciudadana. Que se mantienen haciendo revisión de la implementación, se hacen acciones para presionar la refrendación. Los opositores han estado todo el tiempo en contra del mismo nuevo acuerdo, incluso, y las acciones de acompañamiento civil al proceso de reincorporación a la vida de los miembros de las FARC, ¿no? Esto ha sido como parte también de ese proceso.
Also, die Ratifizierung im Kongress durch beide Kammern des Kongresses war dann der nächste Schritt. Die Zivilbevölkerung hat sich hier wieder eingeklinkt, also mit diesem Druck darauf, dass dieser Vertrag ratifiziert wurde. Es wurden auch sogenannte Kontrollgruppen erstellt in der Zivilbevölkerung, die diesen Prozess beobachten und bewachen sollten und wollten. Die Nein-Gruppe war natürlich nach wie vor gegen diese ganzen Schritte und diesen ganzen Prozess. Die haben sich irgendwo im Hintergrund immer haben mit hereingespielt. Und es hat parallel dazu auch Aktivitäten gegeben, das ist der letzte Punkt hier, um Guerilleros, die ihre Waffen abgegeben haben und sich in die Gesellschaft integrieren wollen, um die zu begleiten und denen zu helfen, um diese Reintegration zu ermöglichen.
In diesem Prozess entonces de refrendación e implementación están la movilización de 7.000 guerrilleros a 19 zonas transitorias, zonas veredales transitorias de normalización que están ubicadas en el territorio nacional. Son 26 en total de estas zonas. Y bueno, estas son algunas imágenes que también implican el tema del desarme. Entonces, estos son algunos productos de para explicarle a la gente cómo en qué va el proceso y cuáles son las acciones que se van desarrollando.
Bilder von der Entwaffnung der Guerilla, die haben 26, ¿no? Zonas de.
26.
Sie werden in 26 Zonen, Übergangszonen quasi, können sie sich aufhalten. Da gibt es so Zonen mit verschiedenen kleineren Orten, in denen die Guerilleros, die ehemaligen Guerilleros eben jetzt leben. Und dann gibt es auch große Camps.
Amenazas al proceso. Entonces, este es un mapa de contagio, que es uno de los grupos que genera información. El tema de dejación de armas, y como bien lo decía Stefan hace un rato, en su presentación, dejación de armas y concentración de la guerrilla en unas zonas hace que los paramilitares o que los grupos, otros grupos armados, intenten tener el control de las zonas que van dejando las FARC. En ese sentido, pues es como la acción también de los grupos paramilitares por tener el control de rutas de narcotráfico, producción de coca, y pues además de control territorial con una baja capacidad del Estado de hacer presencia, históricamente ha tenido esa baja capacidad de hacer presencia en la totalidad del territorio.
Diese Karte zeigt also, wo die Guerilla ihr Übergangslager hat, die roten Punkte, und andererseits die schwarzen Waffen, wo die Paramilitärs sich jetzt aufhalten. Und die Gefahr ist jetzt, so wie es auch Stefan gesagt hat, eben dort, wo die Guerilla das Land verlässt, kommen die Paramilitärs und dort entsteht wieder eine quasi militarisierte Zone durch die Paramilitärs.
Dentro de esas mismas amenazas están las amenazas y asesinatos a los líderes sociales, en lo que llevamos desde la firma del acuerdo en el 2016 hasta ahorita, no, desde el año 2016 hasta ahora van más de 120 líderes asesinados en Colombia. En el 2017, en lo que llevamos corrido de este año, hay 33 líderes sociales que han sido asesinados. Dos excombatientes de las FARC también han sido asesinados en las últimas dos semanas, sus familias y otras familias de excombatientes amenazadas. Los grupos paramilitares publican las amenazas a líderes y defensores de derechos humanos con los nombres propios y los hacen públicos en todas partes. Y hay muchas campañas también en torno al tema de la protección de los líderes.
Also was diesen Friedensprozess natürlich auch sehr, sehr stark gefährdet, das sind jetzt die Ermordungen von Führungspersonen aus Sozialinstitutionen, Gewerkschaften, so wie es gesagt wurde. Seit 2016 bis heute sind bereits mehr als 120 Führungspersonen aus sozialen und gemeinschaftlichen Organisationen umgebracht worden. Nur 2017 hat es bereits 33 Tote gegeben, also Ermordungen. Und auch, und das ist offenbar was Neues, zwei frühere Guerillakämpfer, die also schon reintegriert waren und jetzt umgebracht worden sind. Und die paramilitärischen Gruppen, die veröffentlichen auch also Leute mit ihrem gesamten Namen und die bedrohen sie. Sie werden sie umbringen oder die verlieren.
Actualmente y en todo este marco se está desarrollando la negociación con la otra guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La mesa se instaló el 7 de febrero de este año, ya se cerró, se terminó como la primera ronda de la negociación, que acabó ahorita el 6 de abril, y la segunda ronda en teoría empieza el 10 de mayo. Ha sido un proceso largo y complejo, digamos, para iniciarlo, y creo que pues, pero además hay un afán de hacerlo, porque este gobierno termina en 400 días, y lo que se alcance a hacer ahorita, no hay garantía de que el siguiente gobierno vaya por la misma línea de los acuerdos políticos con las guerrillas. Entonces, hay como un afán también de poder llevar este proceso a cabo.
Vor diesem ganzen Hintergrund haben jetzt die Verhandlungen zwischen Regierung und der ELN, einer anderen Guerilla-Gruppe, begonnen, und zwar mit ziemlicher Verzögerung, mit 10 Monaten Verzögerung, in Quito in Ecuador, zum ersten Mal im Februar. Die erste Verhandlungsrunde wurde schon abgeschlossen, die zweite Verhandlungsrunde wird am 10. Mai sein. Und das Ganze, warum also diese Eile? Es geht auch darum, dass jetzt politische Lösungen möglich sein könnten oder möglich wären, aber niemand weiß, was nach den nächsten Wahlen passieren wird und ob der nächste Präsident, der Santos kann ja nicht mehr antreten, ob der nächste Präsident das weitermachen wird.
Y pues a eso van los retos. Los retos estarían, digamos, son los que identifico, como garantizar que la construcción de paz sea una política de Estado y no responda a un gobierno concreto, sino que sea parte transversal de la política del país. La construcción de una paz con justicia social para todas y todos los colombianos, en ese tipo de cuál paz es la que necesitamos en Colombia. Garantizar también que la implementación de los acuerdos se dé, los de los acuerdos de las FARC y los acuerdos que se lleguen con el ELN, un poco para poder tener la credibilidad del proceso, que no pase como con el M-19, proteger la vida de las y los defensores de derechos humanos, y desmontar efectivamente esas estructuras paramilitares que nunca han sido desmontadas en Colombia.
Was sind die Herausforderungen zum Schluss noch, diese 5 Punkte? Der erste Punkt ist ganz wichtig, nämlich es ist notwendig zu garantieren, dass das ein Friedensprozess des Staates ist und nicht nur der jetzigen Regierung. Eben mit der Angst, was passiert, wenn eine neue Regierung kommt. Muss ein Friedensprozess des gesamten Landes, des Staates sein. Das zweite ist Friede mit sozialer Gerechtigkeit für alle Kolumbianerinnen. Der dritte Punkt ist ermöglichen, dass die Übereinkünfte, dass die Abkommen wirklich umgesetzt werden, so wie sie mit der FARC unterzeichnet wurden und wie sie mit der ELN jetzt in Verhandlung sind. Im vierten Punkt geht es darum, das Leben zu schützen, und zwar aller Menschenrechtsaktivisten, gewerkschaftlichen Aktivisten, Personen, die in Sozialinstitutionen arbeiten, Leader, allen Ex-Guerilleros und allen jenen, die im Friedensprozess aktiv mitmachen. Dass das nicht so ist, haben wir gerade vorher gehört. Und der letzte Punkt, endgültig die paramilitärischen Strukturen aufzulösen.
Listo. Bueno. Por una paz que requiere muchísimo esfuerzo, pero que yo creo que sí es posible. Muchas gracias.
Vielen Dank auch für eure für euer Durchhaltevermögen. Ihr merkt, mehrsprachige Räume bedeuten auch, es braucht mehr Zeit für die Übersetzung. Und es ist nicht nur eine Übersetzung von reinen Worten, sondern wirklich eine Sprachmittlung, Sprachvermittlung. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank auch an Elisabeth und Vivian. Die hier Vermittlerinnen sind und die eben nicht nur perfekt Spanisch und Deutsch sprechen beide, sondern beide auch Kolumbien sehr gut kennen und den ganzen Hintergrund, weil sonst könnte man das gar nicht so gut übersetzen. Also vielen Dank.
Uno de los puntos para responder la pregunta. Uno de los temas es que tiene que hacerse una modificación jurídica y eso implica que tienen que aprobarse una serie de leyes y decretos que puedan hacer posible la implementación de los diferentes puntos. En ese proceso están, es un proceso muy complejo porque además se han detectado muchas acciones o muchas propuestas políticas para, como la ley de tierras, para efectivamente tratar de cumplir los acuerdos, pero lo que decimos en Colombia es ponerle un mico, que es casi que ponerle una trampa a la ley que se está promoviendo, y pues bueno, y así decir que se cumple con el acuerdo, digamos, está muy atrasado el proceso, solo hay 4 leyes y 7 decretos creo que han sido aprobados, entonces también es un proceso bastante largo y bien complejo.
Also ja, bestimmt, um auf dich zu antworten, dieser Friedensvertrag erfordert natürlich, dass ganz, ganz viele Gesetze und Bestimmungen geändert werden sollten. Dieser Prozess ist sehr, sehr langsam und sehr mühsam. Also das, was die Kolumbianer sagen, eine Hürde, eine Trampa stellen, ja, es wird also ein bisschen hinausgezögert und hinausgezogen, aber sie sind dran und da muss natürlich ganz, ganz viel eigentlich passieren, damit der Friedensvertrag wirklich umgesetzt wird. Das ist klar, das ist mühsam.
Okay, danke schön. Dann kommen wir noch zum letzten Impulsbeitrag für heute. Daniel, bitte.
Okay, gut, danke. Ich glaube, wir müssen es heute so machen, dass wir die Länge der Reden entsprechend den Erfahrungen machen. Die Carolina hat jetzt fast 40 Jahre Kolumbien-Erfahrung. Stefan habe jetzt mitgekriegt, schon über 20 Jahre Kolumbien-Erfahrung. Ich habe erst gut 2 Jahre Kolumbien-Erfahrung, habe auch sehr viel zu sagen, aber versuche es einerseits jetzt sehr schnell zu sagen, auch vielleicht zu Lasten von der Carolina, die nicht alles dann parallel übersetzt bekommt. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir noch Zeit zur Diskussion haben. Ja, darum werde ich eben versuchen, schnell zu reden, laut zu reden, weil ich auch weiß, dass diese tiefen Sesseln zu dieser Uhrzeit auch schon sehr gemütlich werden können. Oft habe ich das Risiko, zu monoton zu reden. Ich versuche auch das zu überdünchen und starte jetzt mit einem Bild, von meiner ersten Reise in den Chocó Anfang 2015, was für mich ganz eine große Symbolkraft hat. Das ist ein Bild aus diesem vorhin genannten Bohaya, der Ort, wo vor genau 15 Jahren, am 2. Mai, also wirklich vor genau 15 Jahren kann man sagen, durch die FARC, durch das größte Massaker der FARC eigentlich, 79 Personen zu Tode gekommen sind, ein Großteil davon Kinder. Und das liegt eben in den Chocó, und das war jetzt auch während dem Friedensprozess ein ganz ein symbolträchtiger, wichtiger Ort. Auch, und von dort sind auch Opfer nach Havanna zum Prozess gereist und haben da teilgenommen. Ja, und was zeigt das Bild? Das zeigt einerseits die Kirche, wo die Zivilisten damals in diesem Gefecht Schutz gesucht haben, wo die Bombe dann durchs Dach eingestürzt sind, wo dann wirklich die Menschen gestorben sind. Die wird wieder hergerichtet als Gedenkzentrum, und vorne vor allem die Kinder, die irgendwo diese Hoffnung in den Gesichtern, glaube ich, tragen, der uns irgendwie in diesem Friedensprozess in Kolumbien begleiten muss. Und ich habe jetzt die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben, aber muss auch gleichzeitig vorwarnen, ich werde nicht unbedingt viel optimistischer reden können wie meine beiden Vorredner. Gut, das machen wir ganz kurz. Klimabündnis, was ist das und wieso haben wir die Verbindung zu Kolumbien? Also ist ein ganz ein großes Klimaschutznetzwerk in Europa, über 1700 Gemeinden sind da dabei. In Vorarlberg sind es eben 36 Gemeinden und das Land als Mitglieder. Und der Hintergrund ist eben, dass sich europäische Gemeinden mit der lokalen Bevölkerung in Regenwaldgebieten Südamerikas verbünden und gemeinsam für die Erhaltung des Weltklimas kämpfen. Mit dem Grundsatz global denken, lokal handeln. Und es hat eben zwei fundamentale Säulen. Erstens müssen wir selber bei uns vor der Haustüre kehren, müssen unsere klimaschädlichen Emissionen weitestgehend reduzieren. Daher hat jede Gemeinde genügend Möglichkeiten, in welchem Bereich sie arbeiten kann, aber auch die Unterstützung der Partnerinnen im Süden, um letztlich die Erhaltung des Regenwaldes, der großen Lunge unserer Erde, zu gewährleisten. Und darum gibt es seit 1993 diese Partnerschaft mit dem Chocó in Kolumbien. Ja, was ist das jetzt für eine Region? Was ich da die Karte von Kolumbien, der Chocó ist diese rote Fläche, die, ja, schön, dass wir heute auch Gast aus der Schweiz haben, die so groß ist wie die Schweiz, kann man eigentlich sagen, mit aber nur 500.000 Einwohnern. Und in Rot die Punkte, wo aktuell das Klimabündnis konkret mit Organisationen in Partnerschaft steht und dann gemeinsame Projekte umgesetzt werden. Hier sieht man kurz ganz interessant die Zusammensetzung der Bevölkerungsgruppe im Chocó. Es ist eben dominiert mit 80% von Afro-Kolumbianern, Nachfahren von den Sklaven, die es auch in Kolumbien gegeben hat, und 12% Indigene, die so vor allem im Fokus dieser Zusammenarbeit stehen. Ja, da ganz kurz nochmal das Ergebnis dieses Referendums im Oktober, und zwar bezogen auf die jeweiligen Gemeinden, wo ich es jetzt vorhin gesagt habe oder gezeigt habe in der Karte. Das ist, ja, wie hier der Forte und Bohaya, eben dieser spezielle Ort, den wir auf dem ersten Foto gesehen haben, waren im ganzen Land die mit allerhöchsten Prozentsatz Ja gestimmt haben. Aber auch in Quibdó, der Hauptstadt, wo ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des Chocós lebt, sehr hohe Zustimmung. San José del Palmar 70%, El Carmen de Atrato immerhin 56%. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist schön, als Klimabündnis mit diesen Gemeinden zusammenarbeiten, weil dort eigentlich eine sehr gute Stimmung dem Friedensprozess gegenüber herrscht. Was auch, muss man lobenswerterweise dazu sagen, weil vorhin die Kirche auch ein Thema war, die Diözese von Quibdó ist sehr einflussreich, ist sehr sozial und auch im Bereich Umwelt engagiert und hat eben dort genau das gemacht, was im Landesinneren komplett verabsäumt worden ist, diese Pädagogia de Paz, also diese Aufklärungskampagne, was steckt wirklich dahinter, um diese Mythen aufzuklären, dadurch eben diese extrem positiven Ergebnisse. Ja, was wir jetzt machen, mache ich auch immer wieder in Vorarlberg Vorträge, wo ihr dann herzlich eingeladen seid. Das kann ich jetzt nicht näher erläutern, aber die Schwerpunkte liegen im Bereich Bildung, Umwelt, Naturschutz, ökologische Landwirtschaft und eben ganz wichtig politische Arbeit. Da fällt auch sowas darunter wie heute, dass ich da stehe und ein bisschen was aus Sicht des Klimabündnisses erzähle. Aber auch von Anfang an ganz wichtig, mit den Basisorganisationen vor Ort zusammenarbeiten. Das sind die primären Ansprechpartner für uns und auch immer wieder Petitionen auszuarbeiten, die dann von Europa aus die Prozesse positiv mitbegleiten. Wie schaut es dort aus in diesem Regenwaldgebiet? Das ist eben auch ich vor 2,5 Jahren habe ja gar nicht gewusst, was der Chopo ist, wo der liegt und wie es dort ausschaut. Das ist eben ein Regenwaldgebiet, der nicht der Amazonas ist, sondern an der Pazifikküste liegt. Und ja, im Idealfall eben so, unberührte Wälder, schöne meandernde Flüsse. Gibt auch noch viel zu geben dort, muss man auch sagen. Aber natürlich auch sind viele Bedrohungen für diese Landschaft vorhanden. Und zwar, das ist jetzt nicht der Chopo, aber das habe ich jetzt gerade diese Woche eine Meldung gefunden in der Zeitschrift Semana, una Explosion della Deforestation. Im Caqueta, also die Abforstung, die dort in diesem, das ist ein Amazonas-Regenwaldgebiet, ohnehin schon sehr hoch ist, die explodiert jetzt weiter, weil, genau das ist in beiden Vorträgen schon vorgekommen, die FARC-Präsenz fällt weg, die da zumindest noch eine gewisse Autorität gehabt haben, die nicht jetzt komplett diese Abholzung zugelassen hat, sondern gewisse Umwelt, ja, Reglements hat es da sogar gegeben, also und das ist jetzt gerade ganz schlecht am Weg. Ja, wir wissen, und auch das hat der Stefan sehr gut gesagt, wohin neoliberale Wirtschaftspolitik führt, nämlich Agrobusiness. Und das perfekte Beispiel kennen wir aus Brasilien, oder die riesengroßen Sojaplantagen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Szenario, was dem Chopo auch bevorsteht, weil dort jetzt internationale Konzerne leichter hinkommen können. Das ist jetzt ein Foto aus dem Chopo, was eigentlich als derzeit schon eine viel realere oder viel größere Bedrohung ist, wie die Abholzung für den Holzgewinn, nämlich der Goldberg, der illegale Goldabbau. Da sieht man halt, wie sich im gesamten Chopo so Gruppen einfach dran machen, Wald abzuholzen und Gold zu schürfen. Und aber auch die Ölpalmenplantagen im Norden des Landes, wo der Chopo an die karibische Küste anschließt. Das sieht man eben auch schon, dass es dort beachtlich große Plantagen gibt. Ja, warum? Was ist jetzt der Hintergedanke unserer Partnerschaft? Was bringt es zum Beispiel in die Bildung von Indigenen zu investieren oder da zusammenzuarbeiten? Da zeige ich immer ganz gerne dieses Beispiel, auch wiederum aus Brasilien, aber 1:1 letztlich umzulegen. Warum es so wichtig ist, indigene, aber auch afrokolumbianische Territorien abzusichern. Wir sehen hier in Grün, was in Brasilien laut Gesetz als ein Territorium für die Indigenen ist. Wir sehen in Rot, wo Abholzung, wo halt komplett abgeholzt worden ist. Man sieht, es ist eben wirklich genau dort, wo die Indigenen nicht sind, aber genau rundherum. Und wer das nicht glaubt, der braucht nur in das Google Maps hineinschauen, ins Satellitenbild, das bestätigt das wirklich 1:1. Da, wenn man vergleicht, dieses indigene Territorium wird eigentlich von allen Seiten durch die Abholzung angenagt. Ja, was ist jetzt die Situation im Gebiet des Chopo, wo wir tätig sind? Und da geht es eben auf die Problematiken ein und versuche ein bisschen so ein Vorher-Nachher zu machen, also vor dem Friedensabschluss nachher, wobei das nachher jetzt noch sehr schwierig ist, weil das einfach noch viel zu kurz ist, diese Dauer, um sich das anzuschauen. Aber ich habe das jetzt einfach ganz frech aus dem Bauch heraus Analyse gemacht, was zum Beispiel die Armutsrate betrifft. Und zwar haben wir, das ist die letzte offizielle Zahl 2015, 62,8%, im 2011 waren es 64%, also ungefähr das Gleiche. Davon 37% extreme Armut und damit der unrühmliche Rang 1 in der nationalen Statistik bei 32 Departements. Ja. Und ja, während national eine ganz klare Abwärtstendenz gibt, ist es da eine absolute Stagnation, stelle ich jetzt einfach mal fest. Wie gesagt, das ist jetzt die Zahl 2015, aber was Anlass dazu gibt, davon auszugehen, dass das eben sich nicht ändert, auch nach dem Friedensabschluss, ist, dass mir gerade diese Woche die Information erreicht hat von unserer Koordinatorin. Sie kann jetzt nicht nach El Carmen de Atrato reisen am 10. Mai, weil genau an diesem Tag ein bundesweiter Streik wieder ausgerufen wird auf unbestimmte Dauer. Da hat es im August letzten Jahres schon einen gegeben. 5 Tage ist das gesamte Bundesland stillgestanden, war der größte Streik seit in diesem Jahrtausend in dieser Region, soweit es mir mitgeteilt worden ist. Sehr hohe Beteiligung, es waren tausende Menschen auf der Straße, es ist wirklich alles stillgestanden. Und ja, da sind dann mit der Regierung Vereinbarungen getroffen worden, wo es eben auch um die Bekämpfung der Armut gegangen ist. Bisher sind 5% der Vereinbarungen tatsächlich umgesetzt worden und deswegen gehen die Leute jetzt wieder auf die Straße. Also es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Armut jetzt in irgendeiner Weise nach dem Friedensabkommen verbessern würde. Punkt 2, Gewalt. Nach wie vor sind alle bewaffneten Gruppen dauerhaft präsent in Choco, sei es jetzt wie hier die Forte, wo man halt, dass man halt einfach in allen möglichen Hecken und Enden Militär auch sieht. Das ist ein Foto, was ich selber geschossen habe, oder von unserer Koordinatorin der Ingrid, das ist zwar schon fast 2 Jahre alt, Übergriffe der ELN, also die zweite Guerilla-Gruppe. Das erklärt eben auch, warum da die Guerilla immer noch steht, obwohl die FARC sich jetzt in die Demobilisierungszone zurückgezogen hat. Die ELN umso mehr, genauso wie die Paramilitärs, haben sich jetzt gerade in Choco wieder deutlich stärker sichtbar gemacht. Und ja, ist momentan ein großes Thema. Es gibt, ja, die Statistiken sind eben halt hinten halt immer der Aktualität ein bisschen nach. Es gibt jetzt so bezüglich der erzwungenen Vertreibungen, also wo wirklich Familien ihr Haus verlassen müssen und ja, dann entweder nach Quito an den Stadtrand in irgendwelche Slums siedeln müssen oder in irgendwelche improvisierten Zeltstädte entlang einer Straße. Gibt es halt bis, zumindest nach meinem Wissen, bis 2012 gibt es eine gute Statistik, wo im Choco immer jedes Jahr 5.000 bis 15.000 erzwungene Vertreibungen waren. Aktuelle Daten halt ganz schwierig zu bekommen. Allerdings, was ich schon bekomme, ist von unseren Partnern ständig momentan irgendwelche Aufrufe, irgendwelche Warnschreiben. Dieses Dorf ist wieder überfallen worden, die Leute haben absiedeln müssen. Ein Ruf an die internationale Gemeinschaft, bitte das sichtbar zu machen und in irgendeiner Weise zu unterstützen. Und was schon auch so ein bisschen zeigt, dass es jetzt definitiv nicht weniger Vertreibungen geworden sind, dass allein in der Zeit vom 15. März bis 7. April das internationale Rote Kreuz über 1000 erzwungen vertriebene Leute versorgt hat. Ja? Also wenn man das hochrechnet aufs Jahr, ist es jetzt sicher im oberen Bereich für heuer anzusiedeln und wer weiß, ob es nicht noch höher steigt, wenn dieser Friedensprozess nicht endlich greift, wenn die Regierung es nicht endlich schafft, hier dieses Machtvakuum, was jetzt die anderen Gruppen füllen, diesen Gruppen entgegenzutreten. So, und der letzte Punkt zur Situation im Projektgebiet ist der Umweltbereich. Da haben wir einerseits eh schon genannt, illegaler Kohleabbau, was zu quecksilberverseuchten Flüssen führt, Abholzung haben wir auch schon gehabt und es sind auch schon negative Klimawandeleffekte spürbar. Ich gehe jetzt nur auf den obersten Punkt ein, weil es einerseits für uns beim Klimabündnis jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich ein größeres Thema auch noch werden wird, wo es Überlegungen gibt, inwieweit wir da auch von Österreich aus dem entgegenwirken können. Das ist jetzt quasi so das romantische Bild des Goldabbaus in Choco. Das hat es quasi immer, oder die letzten Jahrhunderte so gegeben, gibt es auch immer noch, einfach mit den Holzschaffeln aus dem Flusssand das auszuschürfen, hat quasi null Umweltimpact, hat aber auch sehr wenig Einkommensimpact und deswegen gerade für junge Leute in einer doch eher verworrenen Situation mit wenig Perspektiven ist es halt auch nicht dann das Gelbe vom Ei, das so weiterzumachen. Ja, das ist hingegen etwas, was eben immer mehr dann sichtbar wird. Es werden irgendwo im Regenwald Löcher aufgegraben, die werden immer größer, da wird Cyanid als Chemikalie unkontrolliert eingesetzt, um das Gold herauszulösen und gleichzeitig Quecksilber, um das dann zu akkumulieren und rausschöpfen zu können. Dieses Foto ist von Steve Kagan, einem sehr geschätzten Freund und Fotografen aus den USA. So wie das vorherige auch, dass wir seit letztem Jahr auch durch ganz Vorarlberg touren lassen, eine Ausstellung, Fotoausstellung zum Thema Goldabbau im Tschoko und auch welchen Reichtum der Tschoko hat. Kurze Eigenwerbung, wenn es interessiert, diese Ausstellung zu sehen, ist ab nächsten Donnerstag in Lauterach zu sehen, wo das 25-jährige Bestehen der Klimabündnismitgliedschaft gefeiert wird. Also Steve Kagan dokumentiert das, Daniel Sperl dokumentiert das genauso mit der eigenen Kamera. Das sind die Flussbagger, die Dragones oder Dragas? Dragas. Die schürfen da einfach in den Flüssen die Sedimente ab. Es werden auch immer mehr, leider Gottes. Und das ist beim Quecksilber jetzt vor allem noch viel problematischer, wie die außerhalb der Flüsse sind. Da ist mehr die Abholzung dann noch. Dieses Quecksilber wird unkontrolliert eingesetzt. Und 90% davon geht einfach in den Fluss, sodass Flüsse wie dieser Rio Quito mittlerweile durchgängig verseucht sind mit Quecksilber. Die Fische haben keine Essqualität mehr, sie werden aber natürlich trotzdem noch gegessen. Und gleichzeitig kann man da ganz gut aus diesem Luftbild, das eben die Diözese Quito mir zur Verfügung gestellt hat, die Sedimentation und die Veränderung der Flussläufe, das ist auch ein ganz großes ökologisches Problem. Ja, so. Das habe ich letztes Jahr bei meinem Aufenthalt gesehen. Das ist zum Glück ein Flussoberlauf, wo die indigenen Dörfer die Fische schon noch essen können, aber eben gerade in den großen Flüssen ist das gesundheitlich schon horrend, nicht mehr zumutbar. Es hat 2014, ich glaube 2014 oder 2015, erstmalig auch schon Urteile gegeben von wichtigen Stellen in Kolumbien, dass das so nicht weitergehen kann mit dem Quecksilber. Es sind Klagen eingereicht worden, weil konkreter Anlass war, dass halt in einer Flussregion über 30 Kinder nachweislich an Quecksilbervergiftung gestorben sind. Und ja, aber wie das so oft ist in Kolumbien und auch vor allem in Chocó, verschleppen sich dann irgendwelche Vereinbarungen und es wird wieder nichts gemacht. Und jetzt ist aber das auch letztlich doch so weit gegangen, bis an den obersten Verfassungsgerichtshof. Und da ist jetzt letzte Woche eine sehr erfreuliche Meldung, also sozusagen nach viel Negativen jetzt nur einen positiven Abschluss dieser Präsentation, ein historisches Urteil gefällt worden, und zwar für den Rio Atrato. Das ist dieser Fluss, den wir vorhin da so meandernd gesehen haben, im Urwaldgebiet. Das ist der Hauptfluss des Chocó. Dass der jetzt erstmalig ein Fluss als eigenes Rechtssubjekt anerkannt wird vom Staat, der Schutz insbesondere vor den Folgen des illegalen Goldabbaus dadurch eingefordert wird. Also, das gibt es in anderen Ländern auch schon. Ich habe das vor ein paar Wochen aus Neuseeland gehört, dass sozusagen nicht ein Mensch, sondern ein Ökosystem sinnbildlich rechtlich gleichgestellt wird. Ja? Und das fordert jetzt eigentlich sehr viel vom Staat ein. Theoretisch, praktisch wird es wieder die Frage sein, was umgesetzt wird. An und für sich müssten in 6 Monaten und in 12 Monaten da schon ganz konkrete Umsetzungen erfolgt sein, soweit ich dieses jetzt interpretiert habe. Da sieht man jetzt sozusagen das Militär und da einen illegalen Bagger. Da müsste eigentlich jetzt ganz entschieden dagegen vorgegangen werden. Und das gibt uns jetzt auch Hoffnung, dass die Petition, die wir letztes Jahr beim Umweltminister Murillo, der seines seines Zeichens übrigens aus einem kleinen Dorf in Choco kommt und dementsprechend auch eine speziellere Beziehung hat, dass der jetzt, der hat uns durchaus ernst genommen, der hat auch konkrete Zusagen gemacht bei diesem Treffen, wo unsere Botschafterin Marianne Feldmann dabei war, wo der Bischof aus Quito dabei war, dass das sich jetzt nicht, das schleppt sich nämlich auch schon wieder, jetzt haben wir auch schon wieder ein halbes Jahr, seit die Petition eingereicht worden ist, dass da jetzt wieder neue Dynamik reinkommt und endlich was gemacht wird. Ja, und das ist jetzt die Partnerschaft jetzt 25 Jahre. Wir haben jetzt im Zug vorhin, die Alicia war dabei und haben wir irgendwie geredet, das heißt immer so das Choco-Projekt. Aber ein Projekt geht ja normal eigentlich nur 3 Jahre oder vielleicht 5 Jahre. 25 Jahre, ist das überhaupt gerechtfertigt? Ich sage ja, der Kampf muss weitergehen, weil es für mich kein Projekt ist, sondern ein Prozess. Wir reden vom Friedensprozess und der Friedensprozess, der zieht sich schon seit Jahrzehnten genauso und genauso muss diese Partnerschaft als Prozess gesehen werden, wo immer wieder neue Herausforderungen sind. Es leider nicht so schnell vorangeht, wie man sich wünscht, aber wenn man als hier in Österreich lebender Mensch globale Zusammenhänge ernst nimmt und auch Verantwortungen ernst nimmt und sieht, dann sind wir, glaube ich, verpflichtet, alle miteinander diesen Prozess auch weiter zu begleiten und von hier aus das kleine bisschen beizutragen, was wir können. Und damit, was können wir jetzt beitragen, möchte ich abschließen oder fast abschließen. Wir können politisch hier aktiv werden, sei es bei der ASK in der Schweiz oder vielleicht auch, dass wir in Vorarlberg mal wieder irgendwelche politischen Aktionen auf die Beine stellen. Generell als Bürger wie die Carolina, die sich da 7 Wochen lang neben der Arbeit am Abend dann immer in das Friedenscamp bewegt hat und dort kampiert hat. Das ist, man kann sehr viel als Zivilperson auch machen, sich engagieren oder das natürlich hat nicht jeder die Zeit. Man kann auch Projekte wie das Energie für den Frieden unterstützen, wo wir heute auch präsentiert haben, weil es von der AG Erneuerbare Energie Vorarlberg ein neues System ist, wo man sich gewissermaßen den eigenen Stromverbrauch selbst besteuert und das aber nicht einfach irgendwo anonymisiert an eine Organisation gibt, wo man gar nicht wirklich weiß, was da rauskommt und ob das wirklich so gut ist, sondern das sind dann konkrete Projekte, unter anderem eben auch die Partnerschaft mit dem Choco förderbar und wo man dann auch ganz klar weiß, was damit passiert und das hoffentlich in guten Händen weiß. Informationsmaterialien liegen auf. Hans, du bist auch Ansprechpartner Nummer 1 heute, wenn da noch wer konkrete Informationen braucht. Ja, so viel von meiner Seite. Das allerletzte Wort möchte ich heute 2 Frauen aus dem Choco überlassen und bitte Alicia ein kurzes, 1,5-minütiges Video abzuspielen, bevor es dann, glaube ich, noch ein zweites, ganz kurzes Video von der Alicia gibt und dann wir uns in die Diskussion stürzen dürfen. Ja, genau, ich sage noch danke auch an die FH Vorarlberg, die uns da geholfen hat, dieses Video zu untertiteln auf Deutsch. Das ist nicht mehr ganz neu, das ist von 2014 auch von der Diözese im Choco gemacht, dieses Video, aber eigentlich ist es doch ganz neu, weil der Inhalt oder die Aktualität von dem, was man da hört, das hat sich überhaupt nicht verändert. Das gilt und das wird leider in 3 Jahren wahrscheinlich genau noch so gleich gelten. Ich sage danke.
Donde la gente viva en paz, en condiciones dignas, de que no vivamos así como mendigo o como pidiendo. Y no es justo, porque si somos todos, somos hijos y creación de Dios. Tenemos una herencia que nos dejó Dios y es para todos, para que nos regocijemos en ella todos. Pero no es así, sino que hay unos que creen que ellos son los que mandan el mundo y son los que gobiernan y el resto de la sociedad vivimos arrendados. Ahora que vamos a hacer tal y tal cosa aquí, vamos a desarrollar un megaproyecto aquí.
Nosotros que queremos paz,
andar trabajando libre. Nosotros tenemos finca y también nosotros somos natural de esa zona. Nosotros dónde vamos, si van a molestar, nosotros vamos a resistir, porque nosotros somos dueños de esos territorios. Nosotros siempre dice así.
No queremos guerra, no, no queremos más violencia. Negro, indígena y mestizo, tomen la resistencia. No queremos guerra, no, no queremos más violencia. Negro, indígena y mestizo, tomen la resistencia.
Vielen Dank für diesen hoffnungsfrohen Abschluss.
Okay. Danke. Danke.